wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Einen wunderschönen guten Abend, liebe Bäcker und liebe Hörer an den digitalen Endgeräten. Hier ist wieder leider steil, der Podcast für die steilen Thesen. Bei mir ist natürlich der Dennis Diehl. Hallo Dennis.
Schönen guten Abend, Wolfgang.
Und wir haben einen Gast, nämlich den Jörg Friedrich.
Schönen guten Abend.
Jörg Friedrich.
Schönen guten Abend, Jörg.
Jörg Friedrich, korrigiere mich, wenn ich jetzt irgendwas falsch mache. Du bist Chef und Mitgründer der Paint Bucket Studios, eines Spielentwicklers in Berlin. Ihr seid bekannt geworden vorwiegend durch das Spiel Through the Darkest of Times, wo ihr euch letzten Endes eine Simulation einer Widerstandsgruppe im Dritten Reich in Berlin in den 30er und 40er Jahren. Im Augenblick arbeitet ihr wieder an einem sehr geschichtsträchtigen Thema, vielleicht können wir darüber noch reden. Aber eigentlich bist du hier, weil du nicht über Games reden wolltest, sondern du hast ein ganz anderes Thema am Herzen. Eine steile These. Erzähl doch mal.
Ja, genau. Also, ich bin der Meinung, ich vertrete die These, dass wir die Städte von den Autos befreien müssen, damit wir in Zukunft noch menschenwürdig zusammenleben können. Wir sollten Straßen zurückbauen, wir sollten das Parken in Städten verbieten und wir sollten motorisierte Fahrzeuge nur noch außerhalb von Ortschaften zulassen.
Okay. Ich kann jetzt gar nicht behaupten, dass ich da so furchtbar gegen bin. Aber es gibt natürlich einige Details dazu beachten, über die man damals zu reden ist. Dennis, was meinst du denn so als Kleinstädter?
Sehr gut. Naja, so ein bisschen hört man da natürlich auch so, wie soll ich sagen, also wundert mich jetzt nicht, dass du in Berlin wohnst, Jörg. Ne? Da kann man ja, da mit dem Auto durch die Gegend zu fahren, da kann man ja im Prinzip auch nur Hass auf Autofahrer bekommen. Und sich die Autos aus der Innenstadt wegwünschen. Ich weiß gar nicht, wie es da jetzt genau bei euch aussieht, wie viele Autos dort langfahren, aber ich vermute mal sehr, sehr viele. Ich persönlich bin da jetzt auch gar nicht so der Idee gegenüber abgeneigt, um ehrlich zu sein, aber würde vielleicht nicht ganz so radikal an die Sache rangehen, wie es sich jetzt in der...
Wie kämst du beispielsweise aus deinem Camp Lindford nach Düsseldorf in die Altstadt, um da einzukaufen?
Ja, natürlich
ohne Auto.
Ohne Auto. Also ich würde mich in den Zug setzen. Ich müsste nach Duisburg erstmal mit dem Bus fahren und dann von Duisburg aus mit dem IC, was weiß ich. Ich bin wirklich kein Bahnfahrer nach Düsseldorf. So, und da hätte ich schon keine Lust drauf.
Wie lange würde das dauern?
Anderthalb Stunden würde ich mal annehmen, vorausgesetzt, die Bahn ist pünktlich.
Also eine Strecke,
anderthalb Stunden. Ja, genau, also inklusive der Fahrt von Camp Lindford nach Duisburg, ne? Also die ist schon.
Und mit dem Auto wären es 30 Minuten.
Ja, wenn die Bahn frei ist, 30 Minuten, wenn ich stehe, 45. Aber Düsseldorf ist ja um die Ecke.
Ja. Und dann parkst du im Ratinger Tor und bist mitten in der Stadt.
Ja, genau.
Ja, gut. Warum sollten Autofahrer darauf verzichten? Ja.
Also erstmal andersrum, ne? Was ihr beschreibt, ist ja jetzt erstmal nicht, was ihr beschreibt, ist erstmal, du hast ein Bedürfnis einer Mobilität, du möchtest von A nach B kommen und im Moment ist der beste Weg, um dahin zu kommen, das Auto. Ne? Ist am schnellsten, ist am bequemsten. Wahrscheinlich nicht am billigsten, das reden sich ja Leute mal ein, dass das am billigsten sei, aber ist es meistens gar nicht. Die Zahlen sehen da anders aus, aber das ist halt das, was ist im Moment, ne, das ist im Moment die Situation. Und das kann ich auch total nachvollziehen, ist ja klar. Nur, das sind ja keine Naturgesetze, sondern das ist ja menschengemacht. Also die Tatsache, dass der ÖPNV so lange dauert und man sich da nicht besser hinkommt ohne ein Auto, ist ja etwas, was wir geschaffen haben. Und das ist deswegen auch etwas, was wir ändern können. Und darum geht es mir letztendlich.
Ja, wie wurde das geschaffen? Was sind die Eckpfeiler dieses Systems? Weil es ist ja offensichtlich eine systemische Frage.
Ja.
Die Frage, die du eigentlich stellst, ist ja, oder die Forderung, die du aufstellst, ist, dass letzten Endes die Marktbedingungen des Verkehrs in Deutschland so geändert werden, dass er sozialer und ökologischer wird. Habe ich das einigermaßen richtig?
Das hast du einigermaßen richtig, richtig dargestellt. Ja, warum ist das so? Das ist eine ganz interessante Frage. Und also tatsächlich ist das halt so ein Steckenpferd von mir. Ich beschäftige mich schon ziemlich lange damit. Und ich komme übrigens auch aus einer kleinen oder nicht so großen Stadt, also viel, viel kleiner als Berlin. Ich komme aus Heilbronn ursprünglich, nicht so weit weg von wo der Wolfgang heute wohnt. Heilbronn, und das ist auch so ein bisschen, das geht in die Richtung, warum das heute so ist. Deswegen möchte ich ein bisschen was über Heilbronn erzählen. Also Heilbronn ist so eine kleine Großstadt mit 100.000 Einwohnern am Neckar, wurde im Krieg ganz fürchterlich zerstört und hatte vor dem Krieg zum Beispiel eine Straßenbahn. So, die auch das Umland verbunden hat und die dann im Krieg zerstört wurde und die dann nicht wieder aufgebaut wurde, sondern stattdessen hat man eben voll auf Autoverkehr gesetzt. Man hat auf Autobahnen gesetzt, man hat auf
Bitte. Da möchte ich ganz kurz rein. Heute fährt tatsächlich eine Straßenbahn von Karlsruhe bis Heilbronn.
Ich weiß. wollte ich gerade zu kommen, genau, ist richtig, genau, also genau, das war das, also man hat sozusagen, diese Stadt war schlimm zerstört und es war ja so war ein typisches Schicksal für deutsche Städte, würde ich auch sagen, ne? Also und man hatte eben man hatte die 50er Jahre, man hatte die Nachkriegszeit und die, in der eben auch die Infrastruktur wieder aufgebaut wurde in Deutschland. Und da hat man auf den Auto-Individualverkehr gesetzt. Aus verschiedenen Gründen. Also meiner Meinung nach auch aus ideologischen Gründen. Also es wird ja immer gesagt, dass Leute, die Autos aus den Städten raushaben wollen, ideologisch seien. Ich denke immer, Leute, die ernsthaft die Autos in den Städten drin haben wollen, haben eigentlich ein gehöriges Maß an Ideologie, weil anders kann man das nicht vertreten. Aber das ist eben das, was sehr, sehr oft dann passiert ist. Und das war dann eben so, diese Straßenbahn, die wurde dann abgeschafft, die gab es einfach nicht mehr. Wo die mal fuhr, das wurden eben alles reine Autostraßen. Es wurden Landstraßenverbindungen und Autobahnverbindungen geschaffen. Und dann, ab dann brauchte man eben auch ein Auto. Und man brauchte schon ein Auto, wenn man nur in den Vorort, der 5 Kilometer entfernt war, wollte, weil eben nur, so ähnlich wie du das vorhin beschrieben hast, ne, da fährt dann eben nur einmal die Stunde ein Bus hin, sobald das nicht mehr das Stadtnetz ist, sondern das Landnetz. Und dann, dann brauchst du ein Auto. In meiner Jugend, so in den 90ern, in Heilbronn, brauchte man eigentlich ein Auto, wenn man irgendwie was damit anfangen wollte. Und was Wolfgang eben richtig beschrieben hat, ist, in Heilbronn fährt seit 20 Jahren oder etwas mehr inzwischen wieder eine Straßenbahn. Die haben die irgendwann wieder ausgegraben und verbindet eben nicht nur, das direkte Umland, sondern die fährt inzwischen bis in Schwarzwald hoch. Du kannst mit dem Ding bis nach Karlsruhe fahren. Macht zwar keinen Sinn, ne, weil es ist eine Straßenbahn und die hält letztendlich wirklich an jeder Milchkanne. Aber was es halt bedeutet, ist, jede Milchkanne ist autofrei mit dem nächsten größeren Ort, mit der nächsten größeren Stadt verbunden. Und damit kommst du halt sehr weit. Und damit hast du jetzt halt wieder jetzt so, ich sehe dann irgendwie die Kinder meiner Schwester oder so, die Generation, die halt jetzt jugendlich ist, für die spielt das Auto keine so große Rolle mehr. Das ist einfach nicht mehr notwendig. Und das zeigt für mich einfach, dass es eben in der Regel ein geschaffenes Problem ist, das wir auch lösen können. Ne? Wir müssen das nur wollen. So.
Wie weit liegt Heilbronn von Karlsruhe auseinander? Also ich habe das jetzt nicht nachrecherchiert, das wäre mal, würde mich mal interessieren, wie weit liegen die Städte?
Das müsste jetzt sogar ich
raten. 60 Kilometer. 60 Kilometer.
Ach krass, das wäre dann so, als wenn von Kamp-Lintfort eine Straßenbahn nach Dortmund fahren würde. Also das ist schon,
das ist schon ordentlich. Und das geht quer durch die Pampa. Also auf der Autobahn sind es 80 Kilometer tatsächlich, weil da, egal wie rum du fährst, eine Ecke ausfahren musst. Aber die Straßenbahn kann halt mehr oder weniger diagonal durch dieses Quadrat fahren. Also es sind zwei Autobahnen, die jeweils um eine Ecke fahren und jede landet dann von Karlsruhe in Heilbronn, sodass das ein Quadrat bildet und die Straßenbahn fährt einmal diagonal durch dieses Quadrat durch. Dazu muss man sagen, das Ganze ging von Karlsruhe aus. In erster Linie, weil Karlsruhe schon ab seit den 80er Jahren eine sehr progressive Verkehrspolitik tatsächlich betrieben hat, was man dieser Stadt, wenn man so den Namen hört, gar nicht so zutraut. Aber der Ausbau der Straßenbahn bis weit ins Umland hinein, das geht also, auf der anderen Seite geht das hier bis Bühl, Baden und so weiter. Also das gesamte Umland von Karlsruhe ist eingebunden. Ich schätze, Karlsruhe selbst hat 330.000 Einwohner. Ich schätze mal, mit Umland sind sicher 1,5 bis 2 Millionen Menschen in dieses System eingebunden. Und das fährt tatsächlich relativ hochfrequent. Wenn ich hier in Grötzing, das ist der östlichste Stadtteil von Karlsruhe, der liegt über 10 Kilometer vom Stadtkern weg, wenn ich da an die Straßenbahnhaltestelle gehe, gucke ich vorher nicht auf die Uhr, wann ich zu gehen habe, weil 7 oder 8 Mal pro Stunde eine Straßenbahn.
Ja.
Also da geht man einfach hin und wartet auf die nächste Bahn. Das lohnt sich nicht, das irgendwie zeitlich zu takten.
Ja,
und das hat dafür gesorgt, dass tatsächlich in Karlsruhe es relativ wenig Probleme mit großen Staus oder so. Klar, in den Stoßzeiten ist es nach wie vor schwierig, aber es ist kein Problem, in Karlsruhe einen Parkplatz zu kriegen. Wenn du mit dem Auto reinfährst, du stehst nicht im Stau, du fährst normalerweise komplett einfach durch, da ist mal eine rote Ampel und das ist es eigentlich, weil extrem viele Leute mit der Straßenbahn fahren. Und das war natürlich jetzt, als die 9-Euro-Tickets waren, beziehungsweise sind ja noch, war das eher sogar noch besser. Also für Jörgs These spricht zumindest, dass wenn das Angebot da ist, dann wird es auch genutzt.
Und es geht auch bei passionierten Autofahrern. Ne? Mein Vater, mein Papa war immer passionierter Autofahrer, bis man ihm das Auto durch unglückliche Umstände weggenommen hat. Und dann musste er auf Bus und Bahn umsteigen. Und er hat 30 Jahre bei der Kassenärztlichen Vereinigung in Düsseldorf gearbeitet und ist die letzten 10 Jahre seiner Diensttätigkeit, bis er seinen Schlaganfall hatte, dort jeden Tag mit Bus und Bahn hingefahren. Und das habe ich in den Sommerferien einmal für 6 Wochen mitgemacht und habe mir danach gedacht, und dann hab das Geld dafür genommen von dem Ferienjob und um meinen Führerschein zu machen, weil ich mir gedacht habe, nee, also danke, da war das überhaupt nicht meins. Morgens um 6 Uhr raus und abends erst um 10 Uhr wieder zu Hause, das fand ich nicht so
aber cool. Aber man fährt halt viel entspannter, ne?
In der Straße. Ja, also es kommt natürlich aber auch auf die Witterungsverhältnisse an, ne? Bei 35 Grad im Schatten weiß ich nicht, ob sich da so entspannt mit der Straßenbahn fährt.
Okay. Wie ist das? Die Berliner Verkehrsbetriebe, haben da die Busse und Bahnen eine vernünftige Aircondition?
Also die Busse haben Aircondition. Die Züge, also die U-Bahn haben die S-Bahn hat nichts, die haben Fenster. und die U-Bahn hat tatsächlich eine relativ clevere Belüftung. Also das ist zwar auch nur Belüftung, das heißt, wenn die Luft irgendwann mal in den Tunneln sich aufgeheizt hat, dann wird's da auch nicht mehr richtig kühl, aber du hast zumindest den Fahrtwind so und es ist relativ, relativ angenehm. Aber das ist halt, finde ich auch gleich ein guter Punkt, weil ich meine, ihr habt heute, was hast du gesagt, du hast 37 Grad, also hier waren es heute 33. Top, du hast halt, also wenn wir bewegen uns mit großen Schritten in die Klimakrise, so, oder wir sind schon da und das jetzt gerade ist wahrscheinlich der kälteste Sommer, den wir den Rest unseres Lebens erleben werden, so. Und dann ist halt die Frage, was machen wir denn mit den Städten? Also die Straßen führen zu Versiegelung führt zu höheren Temperaturen. Die Temperaturenunterschiede zwischen Stadt und Umland betragen zum Teil 10 Grad. Das sind jetzt natürlich nicht nur die Straßen, das sind auch die Gebäude, klar. Aber die Straßen machen einen großen Faktor aus. Und die Frage ist, wie wollen wir denn leben in den aufgeheizten Sommern der nächsten Jahre und Jahrzehnte? Wie soll das denn gehen?
Lass uns das Thema mal ein bisschen filetieren, weil es ist ein Riesenbruch.
ja, absolut.
Also wir reden jetzt erstmal nur über die Städte, über das Auto in der Stadt. Wir reden nicht über das Auto, das der Landbewohner hat, das er braucht, um ins Nachbardorf zu kommen, das 7 Kilometer weg ist.
Nee,
ich hab Familie in der hessischen Diaspora. Die nächstgrößere Stadt ist Fulda. Fulda hat, glaube ich, 40.000 Einwohner oder 50.000 Einwohner. Und Fulda ist über 50 Kilometer weg. Man kann sich also vorstellen, wie da der Bär steppt. Und zwar teilweise buchstäblich, weil da gibt es noch Bären. Oder zumindest sind die kurz davor, wieder Bären zu haben. Ja. Wölfe gibt es sicher. ohne Auto sind diese Leute komplett aufgeschmissen. Und ich glaube, das ist erstmal wichtig zu sagen, es geht jetzt nicht darum, den Individualverkehr komplett zu verbieten, weil es gibt Strukturen in Deutschland, die lassen sich auch in den nächsten 10 Jahren nicht so verbessern, dass die Leute, die irgendwo auf dem Dorf wohnen mit 300 Seelen und das nächste Dorf ist 6 Kilometer weg, das hat dann 350 Seelen, dass diese Leute auf ein Auto verzichten können, weil die müssen zum Arzt.
Also generell, es geht mir auch in der Stadt nicht darum, dass irgendjemand am Ende aufgeschmissen ist. Das soll natürlich nicht das Ziel sein, ne? Sondern ich finde, wir sollten halt ein bisschen so ein bisschen rauszoomen und ein bisschen rationaler an die Dinge rangehen, als wir es momentan tun. Also meiner Meinung nach gehen wir mit der Autoperspektive so ran, weil wir es so gewohnt sind. Entschuldigung, jetzt
so. Sprich, versuchen wir das mal ganz unemotional, full disclosure. Ja. Ich habe keinen Privat-Pkw mehr, seitdem die Kinder groß sind. Wir machen hier Carsharing in Karlsruhe, das klappt da, wo wir wohnen, wunderbar. Ich habe im Umkreis von 400 Metern 5 Parkplätze dieses Carsharings mit einem umfänglichen Angebot. Das ist deutlich billiger, als sich ein Auto zu kaufen und über die Jahre hinweg zu halten. Und ich bin damit sehr glücklich. Und der nächste Parkplatz ist 100 Meter weg. In Berlin wäre das ein Parkplatz direkt vor der Haustür. Mhm. Bin ich da jetzt nicht, ich war nie emotional mit Autos verbunden. Das muss man dann auch dazu sagen. Es gibt ja Menschen, die ein emotionales Verhältnis zu Autos haben. Mein Schwiegervater ist so einer, der restauriert Oldtimer. Und hat hat er ein sehr emotionales Verhältnis zu Autos, was manche Diskussionen an der Stelle schwierig macht. So eine Diskussion wollen wir nicht. Wir sagen also jetzt erstmal, wir diskutieren nicht über die Anbindung des Landes an die Stadt, sondern sagen, das muss gelöst sein und da müssen die Leute auch in der Lage sein, die Mittel zu wählen, die sie halt benötigen. Wenn wir uns um die Stadt kümmern, Städte sind heute meist noch viel mehr Arbeitsorte als Wohnorte. Düsseldorf hat beispielsweise deutlich mehr Arbeitsplätze als Einwohner. Deutlich. Ich glaube, fast doppelt so viel. Sprich, das sind über 1 Million Arbeitsplätze in Düsseldorf und es sind 600.000 Einwohner ungefähr. Sprich, es muss eine Menge Leute geben, die irgendwie in die Stadt kommen und zwar in die Nähe ihres Arbeitsplatzes. Mit den heutigen Systemen, öffentlichen Verkehrssystemen, wage ich mal zu sagen, auch in einer Stadt wie Düsseldorf ist das kaum zu machen. Wie sieht das in Berlin aus?
Also es kommt natürlich total drauf an, wo du wohnst. Also bei uns ist es schlicht und ergreifend so, ich bin ja in den Speckgürtel gezogen. Also ich wohne mittlerweile fast 30 Kilometer von meinem Arbeitsplatz entfernt. Und am äußersten Stadtrand, an dem man wohnen kann, also es ist wirklich ein Schritt, dann bin ich in Brandenburg. Und ich brauche zu meinem Arbeitsplatz Tür zu Büro 45 Minuten. So.
Mit öffentlichen Verkehrsmitteln.
Ich brauche mit dem Fahrrad von meiner Wohnung 5 Minuten zum Bahnhof, dann fahre ich 20 Minuten mit dem Zug. Und dann nehme ich nochmal 5 Minuten Fahrrad. Also je nachdem, das ist das ganz schnelle. Oder ich laufe 10 Minuten und dann bin ich da. So. Und jetzt kann man sagen, ja, du hast ja leicht reden. Aber man muss natürlich auch sagen, wir haben uns natürlich auch unsere Wohnung danach gesucht. Ich wollte halt kein Auto. Wir wollten kein Auto. Und wir haben dann eben eine Wohnung gesucht, bei der das geht. Und das ist immer so ein bisschen, also ne, das finde ich immer so ein bisschen schwierig bei diesem Argument, wenn man sagt, ja, aber ich muss ja, wenn ich mein günstiges Häuschen, das ich hier hochgezogen habe, besitze, dann brauche ich ja ein Auto und das muss ich dann in der Stadt abstellen, weil anders geht's ja nicht. Und dann sage ich, Entscheidung, ne? Dahin zu ziehen, wo kein Bus fährt auch. Das ist
ja natürlich, ne? Aber das ist oft auch eine Entscheidung, da hat man gar keine andere Möglichkeit, weil man sich ein Haus in der Nähe einer Bahnlinie, also so, dass man da zu Fuß zum Bahnhof kommt, vielleicht nicht leisten kann, weil die entsprechend teurer sind.
Ja, ich habe kein Haus. So, ne? Also das ist halt, also deswegen.
Oder auch eine Wohnung. Ja, oder auch eine Wohnung. Also das, egal was.
Genau, ich
eine günstige Verkehrsanbindung. merke ich in der Miete.
Ja, ne? Ja, das ist sicher so, ne? Klar. Also wenn ich also richtig JWD ziehe, dann zahle ich sicher weniger Miete. Aber das ist für mich ganz oft ein Strohmann, weil und ich sag dir auch warum. Das ist ein bisschen anekdotisch hier, aber ich wohne ja jetzt im Speckgürtel, also es ist auch ein ganz andere Nachbarn als in meiner Innenstadtzeit, die hier leben, und die haben alle Auto. Wir sind die totalen Exoten ohne Auto. Und die fahren aber, jetzt habe ich gedacht, naja gut, jetzt arbeiten die vielleicht alle irgendwo in Brandenburg oder so. Nein, die arbeiten alle in Berlin, weil da sind ja die Arbeitsplätze. Mhm. Das heißt, trotz dieses hervorragenden ÖPNV-Angebotes, das es hier gibt, fahren die Leute Auto. Warum
ist das jetzt mit dem 9-Euro-Ticket? Hast du da irgendwie eine Veränderung gemerkt?
Same. Und warum fahren die weiter Auto? Weil sie es haben weil das eine Investition ist, sehr oft auch, ne? Also die haben da irgendwie zigtausend Euro in dieses Auto gesteckt. Das steht da jetzt. Das wird benutzt.
Ja.
Und man hat sich halt auch daran gewöhnt, dass man es benutzt. Und das ist der Fall, obwohl es unbequemer ist, obwohl sie länger brauchen, obwohl es sie mehr kostet, fahren sie weiter mit dem Auto. Und das ist halt ein ganz wichtiger Faktor, den man dabei nicht übersehen darf. Und deswegen finde ich in dieser Diskussion, das gerät oft in die Schieflage. Natürlich gibt es diese ganzen Fälle, wo ich wirklich ein Auto unbedingt brauche. Aber ganz oft, wenn ich diese Diskussion habe, auch mit Freunden, die dann, wo sich daraus stellt, eigentlich wohnen die in der ganz ähnlichen Lage wie ich. Dann sage ich, naja, okay, klar, also du brauchst, wenn du zu deinem Bahnhof läufst, dann brauchst du 20 Minuten. Warum hast du kein Fahrrad? Warum fährst du nicht 5 Minuten Fahrrad? Ne? So, zum Beispiel.
Ja.
Also.
Aber ein Auto ist ja noch so viel mehr als nur das Fortbewegungsmittel von deinem Haus bis zur Arbeit. Also, ich sag mal, ich zum Beispiel habe einen Homeoffice-Platz schon seit 10 Jahren. Ich brauche also rein theoretisch zum Arbeiten das Haus gar nicht verlassen. Meine Frau ist Tätowiererin bei uns im Haus, braucht das Haus nicht verlassen. Wir haben aber 2 Autos. Gut, das eine ist ein Firmenwagen, das andere ist ein VW Bus T4. Und mit dem fahren wir halt einfach unheimlich gerne mal in Urlaub, ne? Also wenn er dann fährt und nicht gerade ein kaputtes Getriebe hat wie jetzt. Also dann fahren wir damit wirklich gerne in Urlaub. Und für uns ist das einfach auch ein Stück weit Freiheit. Nicht nur, weil wir jetzt hier am Land leben, beziehungsweise halt so im Grenzgebiet zwischen Land und Stadt und zwischen Niederrhein und Ruhrgebiet, sondern einfach auch, weil wir sagen, okay, komm, also wir wollen dieses Auto einfach auch haben, um mal zu sagen, wir fahren jetzt mal ein Wochenende ans Meer nach Holland, das ist 250 Kilometer weit weg, oder an die Nordsee, ins Emsland oder so. Also ein Auto ist ja auch noch so viel mehr als nur das Transportmittel zur Arbeit.
Genau. Absolut. Ich weiß. Also das ist so. Das ist auch der Grund. Und dann muss man aber anfangen, darüber zu diskutieren, ernsthaft zu diskutieren, weil, wie gesagt, ich will einfach niemandem das Grundbedürfnis Mobilität hat und das Auto braucht, das ist dieses Absprechen. Aber wenn es eben darum geht, also du wohnst auf dem Land, fair enough, aber es gibt auch durchaus Leute, die in der Stadt wohnen, wo der Platz knapp ist, die ein Auto für genau so einen Zweck haben. Und dann, finde ich, muss man schon drüber diskutieren, okay, also du hast ein Auto, weil du das Bedürfnis hast, damit zweimal im Jahr in Urlaub zu fahren. Aber du blockierst damit, dein Auto nimmt hier die restlichen 340 Tage im Jahr Raum ein in der Stadt. Knappen Raum. Der Platz, ne, also der auch anderweitig gebraucht wird. Also wir haben ein massives Platzproblem in den Städten und wir leisten uns bewusst, auf öffentlichem Raum Fahrzeuge stehen zu lassen, die meiste Zeit rumstehen. So ein Auto steht 23 Stunden am Tag rum im Schnitt.
Jetzt sind wir beim anderen Problem. Lass uns das mal ein bisschen hinten anstellen.
Ja, okay.
Erste fertig machen. Aber wir kommen dann in jedem Fall drauf zurück.
Ja, ja.
Du bist also in der Situation, du lebst in einer Gegend, wo die Leute in der Nähe von einem guten ÖPNV leben. Das heißt, sie zahlen, weil das ist so effektiv, für die Lage in ihrer Immobilie oder in der Wohnung, in der sie leben, obendrauf, weil sie eben dieses gute Angebot haben. Dazu obendrauf kaufen sie sich ein teures Auto. Und jedes Auto ist teuer, es gibt keine billigen Autos. dazu kaufen sie sich ein teures Auto oder vielleicht sind es Dienstwagen, Firmenwagen, aber viele kaufen eben auch und fahren damit in die Stadt, obwohl das in jedem Fall teurer kommt als der öffentliche Personennahverkehr. Das heißt, die Leute sind bereit offensichtlich für diesen Luxus, und das ist in jeder Hinsicht ein Luxus, da sind wir uns ja einig, also nicht nur ein privater Luxus dieser Menschen, sondern es ist ein Luxus, wenn wir uns das Klima angucken, wenn wir uns die Platznot in den Städten angucken und so weiter. Das heißt, für diesen Luxus sind diese Leute bereit, einen Haufen Geld zu zahlen. Wenn wir jetzt nicht hingehen und davon gehe ich jetzt erstmal aus, dafür kenne ich dich, glaube ich, gut genug, und sagen ist, okay, wir verbieten Leuten, mit dem Auto in die Stadt reinzufahren. Wenn wir das jetzt ausschließen, welche Maßnahmen, glaubst du, könnten Leute dazu bringen, beispielsweise dann, so wie ich, das Auto abzuschaffen, vielleicht einen Carsharing-Service zu nehmen, der mit deutlich weniger Autos deutlich mehr Menschen beglücken kann mit Mobilität, das damit auch weniger Platz verbraucht, weniger Ressourcen frisst insgesamt für die Produktion von Autos. Was glaubst du, könnte man da tun?
Naja, es gibt die verschiedenen bekannten Rezepte. Ne? Das eine ist, Geld als Therapie zu verwenden und die Kosten weiter zu erhöhen. Also einfach zu sagen, okay, wenn du in die Stadt fährst, dann ist das halt wahnsinnig teuer. Wenn du in der Stadt parken willst, dann ist das wahnsinnig teuer. Das muss halt, damit es funktioniert, muss es halt in einer Dosis sein, die tatsächlich empfindet, die halt wehtut. Ne? Also sonst reicht es nicht. Also wir haben ja gerade darüber gesprochen, dass die Leute bereit sind, schon sowieso total viel Geld auszugeben, ich weiß gar nicht, ob ich, wir kommen später mal darauf zurück, aber ich glaube, viele hat, ist tatsächlich eher so eine Abhängigkeit als ein echtes oder eine psychische Abhängigkeit als eine echte Abhängigkeit und auch, als dass es wirklich etwas erfüllt. Aber okay, also die Mittel wären eben einmal, die Kosten zu erhöhen dafür. Natürlich die öffentlichen Verkehrsmittel zu verbessern, weiter zu verbessern, günstiger zu machen, aber auch nicht nur die öffentlichen Verkehrsmittel. Es gibt halt eben auch noch andere Verkehrsmittel, die einfach sozialer und ökologischer sind. Also Fahrrad natürlich ganz weit vorne. So, aber letztendlich fürchte ich, am Ende werden wir nicht um ordnungspolitische Maßnahmen herumkommen. Und das heißt im Zweifelsfall zu verbieten, in die Stadt reinzufahren oder durch die Stadt zu fahren, so wie es bisher der Fall ist. Darauf läuft es doch am Ende raus, weil alles andere ist halt auch erstmal unsozial. Ne? Also wenn ich sage, ich mache es halt ganz teuer, dann könnten sich halt bestimmte Leute nach wie vor leisten. Klar, habe ich dann ein bisschen, habe ich dann vielleicht einen gewissen Verkehr vermindert und habe vielleicht weniger Autos, aber ich schließe eben die Leute aus, die sich nicht leisten können. Und das finde ich jetzt auch nicht unbedingt richtig. So. Ich denke, am Ende landen wir bei ordnungspolitischen Maßnahmen, und das heißt in der Tat, dass ich die Autos, den motorisierten Individualverkehr, also ich sage mal die Autos, aber ich sage jetzt mal den motorisierten Individualverkehr über kurz oder lang aus den Städten ausschließe. Und das machen ja auch die Städte, die das tun. Ne? Also wenn du dir jetzt Oslo anguckst oder wenn du dir Amsterdam anguckst oder und in London und in Barcelona und da, Paris. Ist aber was ist was? Wieso ist das was anderes?
Das ist was anderes, weil die machen das ja jetzt nicht teurer, sondern die machen einfach es so unattraktiv, in den Städten zu fahren, weil du nur noch im Stau stehst.
Genau.
Weil da überall Fahrradspuren sind und so weiter. Und sie machen eben andere Verkehrsformen. Naja,
okay, aber letztendlich sie verbieten dir ja auf dem Fahrradweg zu fahren. Ne? Also letztendlich machen sie halt die Autostraße um zwei Drittel kleiner und dann.
Ja, aber es wirkt natürlich ganz anders, weil was sie letzten Endes machen, ist ja nicht das Autofahren zu verbieten.
Ja.
Was sie machen ist, sie machen das Autofahren unattraktiver und andere Verkehrsformen.
Okay, dann
Jeder ist frei, jederzeit in sein Auto zu steigen und nach Amsterdam reinzufahren.
Ist halt scheiße.
Ja, und dann das machen die Leute dreimal, die Hartnäckigen fünfmal und dann sagen sie, ja, vielleicht sollte ich doch das Auto da abstellen lassen, eines der billigen Fahrräder mieten, die da sind und die restlichen 3 Kilometer radeln. Ich glaube, das ist was anderes. Ich glaube, und da sind wir auch bei ganz anderen Maßnahmen. Natürlich sind das ordnungspolitische Maßnahmen, weil das hört sich immer so an wie verbieten. Mhm. Und ich glaube, wir müssen echt vor diesem Wort verbieten ein bisschen zurückzucken, weil das ist ja dieses Totschlagsargument, das gerne benutzt wird. Ich würde nämlich auch sagen, gebt den Leuten die Möglichkeit, also das Recht, 3 Tage die Woche zu Hause zu arbeiten.
Ja, ja.
Wenn das sowieso irgendwie mit dem Arbeitsplatz.
Ja.
Weil ein Dennis, korrigier mich, Dennis, du setzt dich nicht morgens im Auto, fährst 2-mal um Kamp Lindfort herum und steigst dann erst in dein Büro.
Nee, ich falle aus dem Bett, mache mir einen Kaffee und dann sitze ich an meinem Mac, und dann kann es losgehen.
Das geht vorbildlich.
Ich muss noch vom Frühstückstisch 2 Stockwerke hochsteigen, bis ich unterm Dach bin. Aber genauso geht das bei mir auch.
Ja.
Und ich glaube, dass da an der Stelle, das heißt, wir brauchen eigentlich, und da denke ich, werde ich bei dir auch offene Türen einrennen. Eigentlich brauchen wir eine ganz andere Form von Arbeitsgesellschaft, eine ganz andere Form von Verkehrsdenken. Wir brauchen eine ganz andere Form möglicherweise auch des Steuerrechts an der Stelle.
Ja.
Das heißt, eventuell muss man sagen, ist okay, der Weg zum Arbeitsplatz, das hat das Bundesverfassungsgericht festgestellt, der Weg zum Arbeitsplatz ist von der Steuer absetzbar, ist richtig. Aber wenn du es eben nachweislich mit sehr geringem CO2 machst, CO2-Aufwand machst, dann kannst du mehr absetzen. Irgendwie solche.
Ja, es müssen Anreize geschafft werden auf allen Ebenen.
Genau.
Ich glaube,
das heißt, wir brauchen Steuerungselemente. Und ja, es gibt natürlich diese ganz erfolgreichen Modelle in den Städten, die du gemacht hast, wo die tatsächlich ganze Spuren zu einer Fahrradspur gemacht haben, von einer 4-spurigen Straße wieder zurückgebaut auf eine einfache 2-spurige Straße und
genau. Genau. Und das ist, glaube ich, aber der, also ja, Dennis, man muss Anreize schaffen, auf jeden Fall. Aber ich bin halt einfach der Meinung, und das ist, also das mag halt jetzt auch anekdotisch geprägt sein, weil ich mich ja einfach umgucke und es nicht fassen kann. Aber es reicht nicht. Also es reicht nicht, nur Anreize zu schaffen, weil wir so gesellschaftlich und so auf das Auto geeicht sind. Dass es zusätzlich zu den Anreizen muss, das Benutzen des Autos dort, wo wir es gesellschaftlich nicht wollen, unangenehm werden. Es muss unangenehm werden.
Genau, kann ja auch ein Anreiz sein, dann einfach den Bus oder die Bahn oder das Fahrrad zu benutzen. Also ich meine damit ja jetzt nicht so positive Anreize, Anreize wie die Bahn ist super schnell oder ist alles super super easy und in einem vernünftigen Takt, in einer schönen Frequenz, sondern es können ja auch negative Anreize sein, wie zum Beispiel, es ist brutal unattraktiv für mich und belastend und stressig, mich ins Auto zu setzen und damit durch Berlin zu fahren. Und das kann man ja einfach auch, ne, also wenn es Amsterdam so macht, ich war jetzt schon länger nicht mehr in dieser schönen Stadt, aber wenn es so dort ist. Als ich das letzte Mal da war, waren wir auch nicht mit dem Auto da, sondern tatsächlich mit dem Zug. Da kam mir der Verkehr da schon sehr hektisch und gestresst vor und da hätte ich auch keinen Bock, mit dem Auto durch die Gegend zu fahren. Ne? Aber mit Verboten und so weiter, da bin ich dann immer noch, aber davon hast du ja auch nicht gesprochen, aber da wäre ich halt auch extrem vorsichtig, weil ich glaube, man will ja auch gleichzeitig, was ja so im Long Run sozusagen wichtig ist, ja auch ein Umdenken, dass ein Umdenken bei den Leuten stattfindet. Und dafür muss so ein Auto, was bei uns ja, hattest du es ja anfangs auch erwähnt, einen stark ideologischen Charakter hat, das muss ja irgendwie entideologisiert werden. Das sollte vielleicht irgendwann mal, so wie es Wolfgang macht, als Transportfahrzeug von A nach B irgendwie angesehen werden und nicht mehr als Statussymbol, aber solange halt die Menschen oder viele Menschen auch in meinem Bekanntenkreis noch so eine enge emotionale Verbindung mit so einem 4-rädrigen Gefährt haben, glaube ich, ist es schwer da zu sagen, irgendwie das dürft ihr nicht mehr und da dürft ihr nicht mehr reinfahren, sondern ich glaube, da sollten vielleicht die Städte und die Kommunen und die Politiker vielleicht doch eher mit Anreizen jeglicher Art arbeiten.
Ja.
Ja, ich meine, gut, der alte Satz von Adorno, freie Fahrt für freie Bürger. Ah, nee, das war der ADAC, genau.
Schön.
Der steckt sehr, sehr tief in uns drin, in uns allen irgendwo. Und man wird schon komisch angeguckt, wenn man sagt, Auto ist für mich ein Verkehrs-, also das bringt mich von A nach B. Mehr sagt mir ein Auto nicht. Das ist eine relativ einfache Form, in irgendwelchen, sagen wir mal, bürgerlichen gesellschaftlichen Zusammentreffen seltsam angeguckt zu werden.
Ja, ich kann es ja auch verstehen, wenn es wirklich ein emotionales Hobby auch von Menschen ist und wenn die wirklich Bock haben, auch Oldtimer zu fahren und ich hätte auch gerne 69er Ford Mustang hier stehen und so.
Da habe ich gar nichts gegen. Also das ist vielleicht auch genau. Mal, also eben, um das auch mal klar zu machen und auch um da die Emotionen sozusagen von der anderen Seite rauszunehmen, geht jetzt überhaupt nicht. Also ja, klar können Autos total geil sein, überhaupt keine Frage. Die können geil aussehen, die können, also so in so einem Mustang zu sitzen, ist der Knaller. So ein Freund von mir hatte so ein Ding, bis er sich nicht mehr leisten konnte bei den Spritpreisen. Und das ist, klar ist das geil. So, ist überhaupt keine Frage. Ich verstehe das ja auch. Aber wie gesagt, und
die müssen halt nicht einfach in der Stadt fahren,
die Dinge. Die müssen halt nicht in der Stadt fahren und wir müssen halt einfach überlegen, wie wollen wir denn die nächsten Jahrzehnte zusammenleben so. Und das Zusammenleben findet halt in Städten zum großen Teil statt. Und wir haben halt Städte in den 50ern gebaut und auf die Bedürfnisse, die wir damals hatten und die wir damals für sinnvoll hielten. Und wir sollten jetzt 70 Jahre später einfach mal drauf gucken und sagen so, passt das denn noch? Oder müssen wir Dinge anders machen?
Es war teilweise, es war ja in Pforzheim ganz in der Nähe von Heilbronn und Karlsruhe, war es ja genauso. Die sind ja auch komplett platt gebombt worden. Das war ja ganz eine der verheerendsten Bombennächte überhaupt in Deutschland, weil die so im Talkessel lagen und es da einen Feuersturm gegeben hat. Und als es dann zum Wiederaufbau ging, haben die gesagt, alles klar, wir bauen die autogerechte Stadt für bis zu 10.000 Autos. Die Stadt hat, glaube ich, 180.000 Einwohner und da gibt es heute 120.000 Autos. Da kann man sich vorstellen, wie das geworden ist mit dem, wir bauen die autogerechte Stadt. Das klappt natürlich vorn und hinten nicht und Tatsache ist auch, das ist auch erwiesen, wenn man mehr Straßen baut, kommen noch mehr Autos. Wir haben 60 Millionen Autos.
So ist es, genau.
Bei 80 Millionen Einwohnern.
Und umgekehrt, ne? Also wenn du anfängst halt, Fahrradwege zu bauen und fahrradfreundliche Wege zu bauen, dann werden da mehr Leute Radfahren. Also ich kann jeden verstehen, der in Berlin sagt, ich fahre hier nicht Fahrrad, weil das ist mir zu gefährlich. Weil es ist halt scheiße. So. Und ich hatte eine Freundin aus Kopenhagen, aus Dänemark, die da immer mit dem Rad gefahren ist, kam nach Berlin und gesagt, das ist ja irre, ich kann ja nicht mit dem Fahrrad fahren. Das geht nicht. Also das ist ja total so total gefährlich. Ja. Und das ist halt, das erzeugt das auch. Ja.
Ja. Wie viele Autos gibt es in Berlin? Also jetzt Berlin Stadt.
Weiß ich nicht.
Weißt du das?
Weiß ich nicht. Nee, habe ich die Zahl habe ich nicht parat. Mm-mm.
Weil ich habe immer den Eindruck, wenn ich in Berlin bin, da fährt eigentlich irgendwo immer ein Bus ab, bringt mich zur nächsten U-Bahn-Station oder es ist eine U-Bahn-Station und ist kein Problem innerhalb von Berlin, von A nach B.
Ja, also es ist mittlerweile, aber es sind trotzdem noch sehr viele Autos. Also mittlerweile über die Hälfte der Haushalte, die kein Auto mehr hat. Zumindest in der, tatsächlich im Stadtbereich so, aber es sind halt trotzdem noch viele. Und das ist halt, also das meinte ich auch vorher, ne? Also das muss wirklich deutlich unangenehmer werden, als es im Moment ist. Ja, weil es gibt eindeutig noch zu viele. Die meisten Fahrten sind irgendwie unter 5 Kilometer, ein großer Teil der Fahrten immer noch über unter 3 Kilometer. Das sind halt alles Fahrten, die kannst du, da brauchst du das Auto nicht für. So. Und deswegen. Ja, also es ist einfach noch zu, es ist noch zu einfach, zu attraktiv, genau.
Zu attraktiv, genau. Zu
attraktiv. Ja, richtig unangenehm fand ich es auch in Frankfurt. Ich war ja letztens eine Woche in Frankfurt. Also allein was die Straßenführung da angeht, also meine Frau ist gefahren, weil ich die ganze Zeit fokussiert irgendwie bei der Arbeit war und ich glaube, wenn ich dann noch gefahren wäre, hätten wir wahrscheinlich einen Unfall irgendwie gebaut. Aber das ging ja auch auf keine Kurhaut mehr, muss ich ganz ehrlich sagen. Also da habe ich mir auch gedacht, Mensch, also ob sie nicht, hätten wir den Wagen mal im Hotel stehen lassen in der Tiefgarage und hätten uns jetzt hier mit S und U-Bahn auf den Weg zur Location gemacht. Also das fand ich auch wirklich ein enervierend ohne Ende.
Das ist ein Problem, das viele große Städte haben in Deutschland, dass sie eben tatsächlich ums Auto rumgebaut worden sind und relativ wenige Städte haben vernünftigen Nahverkehr. Und also einen, der auch nur Und vor allen Dingen, selbst wenn es ein guter Streckenbauer ist, sind die Wagen oft total veraltet und es stinkt. Und da bin ich da wirklich ein Fan dieser kaputten Fenster, Broken Window Politik, die ja sagt, alles klar, wenn irgendwo in der Nachbarschaft ein Fenster kaputt ist, sofort reparieren. Ja,
sonst hat die ganze Nachbarschaft bald keine Fenster mehr.
Sonst hat bald die ganze Nachbarschaft keine Fenster mehr, da ist ja was dran.
Ja, absolut.
Das heißt, wenn Städte hingehen und halten ihre Stationen in Ordnung, ihren ÖPNV in Ordnung, dann wird der attraktiver, dann wird er auch weniger kaputt gemacht, die sparen also tatsächlich eigentlich Geld. Das Gefühl, das ich beispielsweise, und das kann ich wirklich nur empfehlen, hier in Karlsruhe habe, ist, dass sie sich da tatsächlich drum kümmern und deshalb funktioniert das auch hier.
Er hat doch so einen schönen Bahnhof, muss ich ehrlich sagen. Also ja. Ist jedes Mal eine Freude, da auszusteigen.
Der Bahnhof ist auch ganz schick, aber das ist natürlich Deutsche Bahn. Ich rede jetzt tatsächlich vom Straßenbahnnetz innerhalb von Karlsruhe, das super eng gewoben ist, das jetzt noch einen Tunnel dazu bekommen hat oder ein Tunnelsystem, gegen das ich eigentlich damals gestimmt habe, weil ich dachte, es hätte bessere und billigere Lösungen gegeben. Der Überzeugung bin ich nach wie vor. Aber ja, gut, wir haben jetzt ein bisschen U-Bahn und sind damit dann wahrscheinlich demnächst Weltstadt oder so, keine Ahnung. Tatsache ist, wenn die Bahnen gut aussehen, fahren die Leute halt auch viel lieber. Und in Berlin, wenn ich da in die S-Bahn steige, denke ich, oh mein Gott, ich bin in New York City gelandet.
Naja, also es kommt drauf an. Also wirklich, das weiß ich nicht.
Das wieder polemisch, der Wolfgang hier.
Ja. Also da finde ich Frankfurt deutlich schlimmer, muss ich sagen.
Ja, ich auch.
Ja gut, ich fahre auch in Frankfurt nicht so. Ja. Vielleicht zu Karlsruhe.
Ja. Also es gibt schon manchmal Bahnen, die also kommt auch drauf an, ne? Wenn du die Ringbahn steigst, dann ist die halt, wenn die schon lange rumfährt, und dann ist die halt einfach viel genutzt und wenig gereinigt worden in so ein paar Durchläufen. Das kann man Pech haben. Aber gerade die neuen, also den U-Bahn im U-Bahn-Netz.
Die fährt auch immer im Kreis.
Ja, ne? Ja, genau.
Die fährt immer weiter. Da wechselt nur der Schaffner und das Personal.
Genau.
Und die Bahn fährt von morgens 6 bis abends 23 Uhr durch und wird dann gereinigt.
Ja, also es gibt schon so kurze Zwischenreinigungen, aber naja, das ist halt, nur kurz. Ansonsten, naja, wenn die neuen U-Bahnen, also die U-Bahnen sind zum großen Teil neu und die sehen sehr schick aus. So. Also ich finde, da hat sich schon viel getan. Aber
ja, ich habe aber auch ganz klar von der S-Bahn
gesprochen. Ja, das stimmt. Ja, die S-Bahn ist zum Teil oll. Ja. Das stimmt schon.
Ja. Ja. Nee, fassen wir mal zusammen. Straßenverengung, Fahrradspuren, komplette Spuren, die nur für Fahrradfahrer da sind, die auch entsprechend geschützt sind, dass dann irgendein LKW die Abkürzung nimmt. Das heißt, da kommen wirklich Autofahrer auch nicht drauf oder nur sehr mutwillig drauf. Wir brauchen wirklich einen schicken, modernen ÖPNV, der natürlich teuer ist. Die Fahrradstrecken, das kriegt man wahrscheinlich relativ billig hin, aber ein guter ÖPNV ist teuer. Da müssen wir auch drüber reden, was das bedeutet.
Ja.
Wir müssen eventuell dafür sorgen, dass in den Randgebieten der Städte große Park-and-Ride-Parkplätze entstehen.
Ja, unbedingt.
Dass die Leute umsteigen können.
Genau. Ja.
Dass die Leute umsteigen können, die keine Gelegenheit haben, von Heilbronn nach Karlsruhe mit der Straßenbahn
zu fahren. Ganz wichtig. Man braucht ein gutes Fahrzeugsystem, also Leihfahrräder an jede größere Bahnstation, ÖPNV-Station, haust du nochmal Leihfahrräder hin, die Leute am besten mit dem ÖPNV-Ticket gleich mitnutzen können, dann machen sie es auch.
Ja. Innerhalb der Städte Carsharing?
Innerhalb der Städte Carsharing, so als Zwischenlösung, eigentlich würde ich versuchen, den Individualverkehr tatsächlich möglichst rauszuhalten. Also in Berlin hatten wir die Erfahrung, dass dass das Carsharing hier, gab ja einige Anbieter, die dieses komplett barrierefrei, nämlich du kannst das Auto überall annehmen und kannst es überall wieder abstellen. Also so ein bisschen wie die Tretroller, aber mit Autos. Das hat halt eigentlich dazu geführt, dass Leute mehr Auto gefahren sind, weil es eben einfach so flexibel war, ne? Und die letztendlich auch auf öffentlichen Parkplätzen standen und die auch kostenlos nutzen konnten. Das war auch eine bescheuerte Idee.
Das ist eine bescheuerte Idee.
Ja. Also, ja, genau. Tatsächlich, das sind ja mal so verpönt und gerne so als Öko-Hippie und so, aber ich denke, wir brauchen auch Leihlastenräder, die Leute sich einfach holen können, wenn sie mal was Schweres zu transportieren haben. Dann, das kombiniert mit einem guten Fahrradnetz, dann da sinkt auch das Bedürfnis ein Auto zu nehmen. So. Du hast.
Jetzt fragen wir uns mal, welche Seiteneffekte hätte das? Wir haben jetzt ja eine ungefähre Vorstellung, wie du die Autos da rausbringen willst, wobei natürlich Anwohner, die werden immer auch PKWs haben oder viele, das kriegt man dann natürlich nicht raus, aber dann sind wenigstens die Parkplätze für die Anwohner da und es sind nicht irgendwelche Leute aus Brandenburg, die zuparken. Aber wenn wir uns jetzt mal überlegen, alles klar, die Leute haben jetzt vorwiegend Fahrräder, Lastenfahrräder, das heißt, der Samstag-Einkauf mit dem SUV im Billig-Supermarkt auf der grünen Wiese außerhalb der Stadt, der ist nicht mehr. Die werden also so schreckliche Dinge tun müssen, wie die lokale Ladenstruktur supporten müssen, weil sie jeden zweiten Tag einkaufen gehen müssen. Richtig?
Ja, also ist das bei euch so, dass ihr müsst ihr zum Discounter weit fahren?
Nee. Ja, ich müsste von hier, also ich, wenn ich also der Supermarkt, in dem wir normalerweise einkaufen, ist 800 Meter weg. Das machen wir gemeinhin zu Fuß oder mit dem Fahrrad. Ja. Und nur dann, wenn Saftkisten zu machen sind, dann leichter für ein Auto. Das kommt jeden Monat einmal vor dafür. Und ansonsten den Rest kriegen wir so transportiert. Das ist ein Edeka-Markt. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass das ein Tante-Emma-Laden in die Ecke ist. Aber es gibt hier im Ort tatsächlich einen kleinen Bioladen. Es gibt einen Markt, der samstags gut bestückt ist mit Obst und Gemüse. Und das ist alles, wie gesagt, so eine kleine Randgemeinde von Karlsruhe, zählt noch zur Stadt Karlsruhe. Wir haben 8000 Einwohner hier in dieser kleinen Gemeinde, aber eben eine sehr gute Infrastruktur. Auch dadurch, dass eben man letzten Endes jetzt, obwohl jetzt viele Leute ein Auto haben, das ist eine wohlhabende Gemeinde, du brauchst es nicht unbedingt. Das ist auch eine sehr stark grün wählende Gemeinde. Da gibt es viele Leute, die tatsächlich auch mal bewusst aufs Auto verzichten. Das heißt.
Aber ja, ich glaube auch, dass die Infrastruktur in, also lokale Läden hätten eine größere Chance wahrscheinlich. Ne? Also es geht ein bisschen weg von diesen großen Zentren, wo ich hinfahren muss. Diesen ganz großen, sondern also das ist ja auch so ein Punkt, ne, dass man immer sagt, man muss ja ein Auto haben, weil ja vor Ort gibt es ja nichts mehr. Naja, vielleicht könnte man ja auch vor Ort wieder Angebote schaffen. So,
ja, ne? das ist ja oft tatsächlich eine Frage der Nachfrage. Und wenn die Leute sagen, ich habe auch jetzt noch ein Fahrrad und vielleicht kann ich mir ein Lastenfahrrad leisten, damit will ich nicht 4 Kilometer fahren. Vor allen Dingen nicht, wenn ich tatsächlich schwere Sachen zu transportieren habe. Ja. Gut, in Berlin ist alles gerade. Karlsruhe liegt am Rand des Schwarzen. Ja. Je nachdem, wo man da wohnt, kann es auch mal einen Berg hochgehen. Wenn du dann 30 Kilo in so einem Lastenfahrrad hast, dann ist das nicht mehr sehr angenehm. Und vor allem auch für ältere Leute nicht. So ein 25-Jähriger, der sagt dann prima, ich habe ein bisschen Workout. Wenn man mal 65 oder sowas ist, dann wird das schon ein bisschen gemischter. Tatsache ist aber, es wäre natürlich keine Entwicklung, die wir irgendwie bedauern würden. Wenn kleine Läden wieder entstünden, wo die Leute in der Nachbarschaft Dinge nachfragen und sie dann auch bekommen.
Super.
Weil sie eben nicht mehr so mobil sind oder es aufwendiger
ist, mobil zu sein. Also und ein anderer Effekt, den man, der glaube ich, so oft unter den Tisch fällt, ist, was das dann auch mit der Stadt, mit dem Raum Stadt macht, wenn der nicht mehr zum großen Teil von Autos eingenommen wird. Es gibt so eine Karikatur, wo der Zeichner alle Autostraßen als Schluchten gezeichnet hat. Also die man sozusagen nicht betreten kann, weil man dann runterfällt. Und das ist eine sehr schöne Darstellung davon, wie viel einem eigentlich fehlt an Raum und wie viel man wieder gewinnt, sobald das geändert wird. Ne? Man sieht das immer, wenn so eine Straße mal geschlossen wird, also was jetzt in Berlin so langsam manchmal an bestimmten Punkten passiert. Dann sitzen die Leute auf der Straße. Also das klingt jetzt so nach, ne, das, was unsere Bürgermeisterin, die das ja nicht will, unsere regierende Oberbürgermeisterin Frau Giffey, die gesagt hat, Berlin ist nicht Bullabü, aber das klingt jetzt so nach Bullabü. Wo ist denn das Problem? Das ist doch geil. Also wenn man da abends draußen sitzen kann, wenn da irgendwie Kinder spielen. Also ich habe zum Beispiel auch gelernt, dass der Kinderspielplatz, wie wir ihn kennen, ein Konzept der 50er Jahre ist. Und zwar mit der Idee, dass die Kinder nicht mehr überfahren werden. Ne? Man hat dann so eingezäunte Plätze. Vorher haben die Kinder auf der Straße gespielt, dann hat man gesagt, ja, ist blöd, da werden die jetzt immer überfahren. Da fahren jetzt die Autos, also sperrt man die in so eingezäunte Orte mit bisschen Spielzeug. Und dann sind die nicht mehr, dann werden die nicht mehr überfahren. Und das ist halt, also für mich auch als Vater, ne, mit zwei relativ kleinen Kindern, wenn ich nicht mehr ständig die Angst haben müsste, oh Gott, hoffentlich rennt jetzt da keiner hier die nächste Straße, weil dann ist er tot. Das wäre schon eine Entlastung. So.
Ja, das glaube ich. Und das kann ich auch total nachvollziehen. Und allein schon aus dem Blickpunkt heraus betrachtet, fände ich das total vernünftig, wenn sich der Verkehr zumindest im ersten Schritt in den Städten erstmal runterregulieren würde, wie auch immer. Also
Und man kann ja durch ein paar geschickte Baumpflanzungen nicht nur den Verkehr stark beruhigen, weil die Leute dann ständig um die Kurve fahren müssen, sondern man kann damit tatsächlich auch die Temperatur in den Innenstädten.
So ist es, ja. Genau. Also da gibt's auch so Messungen. Ich habe die Zahlen leider nicht im Kopf, aber das ist krass, wie viel das ausmacht. Ne? Ob eine Straße grün ist, ob da Bäume stehen oder nicht. So. Ja. Und die brauchen halt Platz. So, das ist halt so ein Baum ist ein Parkplatz im Zweifelsfall. Ne? So.
Ja. Wenn man noch weiß, dass in den Bäumen dann gerne Vögel sitzen, die Autos voll kacken und wie der Vogelkot auf den Autolack auswirkt.
Ja, aber dann hast du halt einfach auch so Städteplaner wie in Kamp-Lintfort, das kann ich ja kurz mal meinen Frust loswerden, denen es einfach scheißegal ist und die jetzt einfach hier wirklich eine komplette Allee wegholzen wollen, weil die Straße dort erneuert werden muss, damit die Autos da wieder vernünftig drauf fahren können. Ja. Also das ist natürlich dann, also wir sind auch jetzt gerade dagegen, dabei dagegen zu kämpfen, auch mit den Grünen hier zusammen. Das ist natürlich dann, also ich sag mal, das ist ja wirklich, also noch rückschrittlicher geht's ja dann schon fast gar nicht mehr.
Ja, die haben tatsächlich die Zeichen der Zeit noch nicht erkannt. Ja, das ist, also ich weiß, dass hier in Karlsruhe haben sie den Parkplatz neu gemacht im Zuge dieses Straßenbahntunnels, den sie drunter gelegt haben. Und haben es tatsächlich geschafft, den kompletten Marktplatz ohne Begrünung, also ohne wurzelnde Begrünung hinzubauen, weil dadurch, dass das jetzt untertunnelt ist, haben die Angst, dass die Wurzeln der Bäume dann die Tunnel zerstören. Ich gehe mal davon aus, da wurde einfach bei der Planung nicht dran gedacht. Und später hatte man den Salat, da konnte man dann tatsächlich keine Bäume mehr draufstellen. Dazu muss man wissen, das Ganze ist noch in den 90ern geplant worden. Mhm. Da hat man an sowas noch nicht gedacht. Da hat man auch nicht gedacht, dass man hier jeden Sommer Temperaturen deutlich über 35 Grad bekommt, bis über Körpertemperatur. Das war selbst im warmen Südwesten in den 90er Jahren noch ein ziemlich seltenes Phänomen, wenn es überhaupt jemals vorkam. Aber jetzt haben wir natürlich diesen wunderbaren Marktplatz, der lässig 60 Grad entwickelt.
So, dann lauf mal da drüber, ey. Oder geh mal mit deinem Hund da lang. Also,
ja, genau. Und das sind natürlich dann auch wieder Konzepte, wo du denkst, alles klar, da wird viel zu kurz gedacht. Aber nochmal zurückzukommen auf die Folgen. Also was passiert in einer Gesellschaft, die wirklich sich darauf einigt oder in einem Großraum, sagen wir mal Berlin oder das Ruhrgebiet, also als Ruhrgebiet ist für mich dann immer alles, jetzt werden mich natürlich die Rheinländer kreuzigen und ich bin selbst einer, ist alles zwischen Köln und Dortmund. Mhm. Das ist alles Ruhrgebiet. Ja? Das geht auf der den Rhein hoch geht's über Düsseldorf, Duisburg, Oberhausen, Kamp-Lindfort, da wo der Dennis wohnt. Und dann geht's, wenn du rechts rumfährst, kommst du dann über Recklinghausen nach Wuppertal, Hagen und dann nach Dortmund und von Dortmund wieder rüber nach Kamp-Lindfort. Das ist so ungefähr dieses Dreieck, da wohnen wie viel? 8 Millionen Menschen? 9?
Ja, zwischen 8 und 10 hätte ich jetzt auch gesagt.
Ja, durchgängig besiedelt, da sind noch so Städtchen drin wie Leverkusen, Gelsenkirchen, Bochum, Essen mit 650.000 Einwohnern und so weiter. Also das Ganze ist ein Ballungsraum, der, soweit ich weiß, kein einheitliches Verkehrskonzept kennt. Was unglaublich ist eigentlich. Ne? Und unglaublich viel Potenzial birgt natürlich, um es zu verbessern. Jetzt ist natürlich gerade im Ruhrgebiet relativ viel Platz frei geworden für Grünanlagen und das wird ja auch genutzt. Das heißt, die ganzen alten Zechengelände, die sind inzwischen begrünt, das sind Parkanlagen und so weiter, das ist ja alles sehr hübsch. Aber Dennis, vielleicht kannst du da mal ein bisschen was zu erzählen. Hast du da irgendwie einen Überblick, ob es da irgendwelche Ideen gibt, das Ganze mal in ein Verkehrskonzept zu zwängen? Ich meine, südlich von Köln ist dann auch Bonn, das hat ja auch nochmal 300.000
Einwohner. Aber das gehört jetzt wirklich nicht mehr zum Ruhrgebiet. Also jetzt ist auch mal gut, Wolfgang. Ne? Jetzt ist auch mal Schluss hier, ey. Nee, also weiß ich ehrlich gesagt nicht. Es ist, was mir aber wirklich so vorkommt, ist, du sagtest gerade, es fehlt hier an einem Verkehrskonzept im Ruhrgebiet. Ich würde einen Schritt weitergehen und sagen, es fehlt hier an jeglichem Konzept oder an Konzepten. Das fängt wirklich, also es ist, die Städte sind halt wirklich teilweise kaputt. Also da, die Innenstädte sehen wirklich furchtbar aus. Das ist in Moers vielleicht jetzt hier in der Nachbarstadt noch nicht so schlimm, aber ich meine Duisburg oder Gelsenkirchen, was gerade angesprochen ist, ist dann nur noch traurig. Ja. Aber wenn man wirklich richtig traurig werden will und depressiv, dann fährt man einmal durch Gelsenkirchen und dann hat man eigentlich alles gesehen, was einen richtig runterzieht, wenn man zu glücklich ist im Leben. Also da fehlt's an.
Was brauchen wir da? Was braucht's
für Arbeit, würde ich sagen, brauchen die Leute da ganz dringend. Weißt du, das Ding ist, das wollte ich vorhin eigentlich auch sagen, so ein Thema oder darüber nachzudenken, das muss man sich ein Stück weit auch leisten können. Die Menschen hier, ganz, ganz viele Menschen hier haben ganz andere Sorgen als Verkehrswende oder sowas, ne? Die fragen sich jetzt gerade, wie sie ihre Stromrechnung vielleicht bezahlen sollen, weil sich der Abschlag verdreifacht oder weil sich die Kilowattstunde irgendwie verdreifacht.
Aber die Kilowattstunde wird ja auch deshalb so teuer, weil wir jetzt diese Krisensituation in der ganzen Welt haben, die ganz viel mit der Klimakrise zu tun hat. Das heißt, die erhöhten Benzinkosten, die erhöhten Gaskosten, Stromkosten sind ja zum Teil schon Folge der Klimakrise. Ja,
das ist so. Klimakrise und der Abhängigkeit von fossiler Energie. Ja. Na, das ist,
und wenn wir jetzt hingehen und sagen, das Ruhrgebiet ist natürlich ein Notstandsgebiet und das weiß ja jeder, dass es da schlimmer aussieht als im Deutschen Osten an vielen Stellen. Und letzten Endes, ich frage mich immer, wie sinnvoll ist es, dass es da ungefähr 28 unabhängige Gemeinden gibt, die letzten Endes, die du nur daran erkennst, dass du gerade wieder an einem Ortsschild vorbeigefahren bist, weil die Bebauung ist nicht unterbrochen.
Also ich wäre ja sowieso dafür, wirklich die ganzen Städte irgendwie, also macht daraus die Metropole Ruhr wegen mir und hört auf, da jetzt hier eine Kommunalverwaltung für Oberhausen, für Mülheim, für Duisburg, die sich im Zweifel auch noch alle behindern, aber dann kommst du halt einfach auch gegen den Lokalpatriotismus von einigen Leuten nicht an, die halt sich als Oberhausener definieren, als Essener, als Essen-Borbecker, als Essen, keine Ahnung, Alten-Essener. Also es ist ja, ich meine, ich mag die Menschen ja, und zwar alle. Also ich Probleme wie im Osten mit diesem krassen, wie soll ich sagen, Rassismus, den gab es hier, zumindest das Dorf, wo ich aufgewachsen bin, nicht, weil man hier einfach multikulturell groß geworden ist. Und das möchte ich auch nicht missen. Aber die Leute brauchen halt hier Arbeit und denen könnte im Augenblick, glaube ich, nicht viel scheißegaler sein als die Frage, ob in Berlin in Zukunft Autos in die Innenstadt fahren.
Aber es geht ja nicht um Berlin.
Nein, es ist schon klar, ne? Das mal jetzt nur als Beispiel.
Es geht ja vielleicht um die Frage, wenn jetzt die Landesregierung sagt, alles klar, wir fassen das Ganze mal ein bisschen zusammen, das Ding. Die Gemeinden können ja selbstständig bleiben, aber es gibt letzten Endes eine Art obere Organisationsinstanz und die geht hin und erarbeitet mal ein umfassendes Verkehrskonzept für das gesamte Gebiet.
Ich will noch mal kurz was einwerfen. Ich habe gestern ein Interview gelesen mit der Caritas-Chefin, wo es um Armut in Deutschland ging und eben, ne, also wo auch hier 9-Euro-Ticket versus Tankrabatt und wer kriegt was und wem nützt was. Und die hat dann mal auch mal ganz gesagt, also 50% über die Hälfte dieser Einkommen, dieser Haushalte in den unteren Einkommensgruppen haben kein Fahrzeug. Die haben kein Auto, weil sie sich nämlich nicht leisten können. Und die bezahlen letztendlich das alles mit. So. Also ist ja nicht so, also ist ja jetzt nicht so, dass wir jetzt wenn wir sagen Verkehrswende, dass wir jetzt sagen, das kostet jetzt einfach nur furchtbar viel Geld. Also, wir müssen halt auch ganz klar sagen, so, was kostet uns denn die jetzige Situation?
Ja, nicht nur das. Wenn ich da jetzt davon rede, wir bauen das Ruhrgebiet um, wir machen ein modernes Verkehrskonzept für das gesamte Ruhrgebiet. Das bringt ja massenhaft Arbeitsplätze. Mhm. Da entstehen ja Baustellen noch.
Ja.
Da entstehen Arbeitsplätze, Hunderttausende möglicherweise.
Ja, es muss eine Situation geschaffen werden, in der möglichst viele Menschen gewinnen und möglichst wenig Menschen verlieren. So, also.
Und natürlich gibt es dann immer die Leute von der FDP, die sagen, oh Gott, das kostet ja ganz viel Geld. Nein, eine gut geführte Infrastrukturpolitik kostet kein Geld, die bringt Geld. Die ist eine Investition in die Zukunft. Und da sind wir übrigens genauso wieder beim Preis für einen guten ÖPNV. Ein guter ÖPNV, der muss sich nicht refinanzieren, der ist
ganz genau.
Und gute Infrastruktur refinanziert sich selbst über die wirtschaftliche Aktivität, die sie ermöglicht. Und genau das war jetzt meine Idee mit dem Ruhrgebiet. Wenn ich mir jetzt eben solche oder andere Armutszentren in Deutschland, es gibt ja leider nicht nur das Ruhrgebiet, es gibt ja einige. Wenn man hinginge und sagt, alles klar, lass uns dieses Gebiet modernisieren, sowohl was die Ökologie des Gebiets angeht, was die Ökonomie angeht, was die Infrastruktur angeht. Lass uns ermöglichen, dass da wieder Stadtteile entstehen, in denen kleine Läden sind, die Arbeitsplätze schaffen, sodass sich diese Stadtteile, dass da nicht nur die Jugendlichen rumhängen, sondern dass da Angebote sind, dass sie vielleicht in ihrer Nachbarschaft eine Lehrstelle kriegen können und uns nicht irgendwie 35 Kilometer bis nach Essen kutschieren müssen von Dortmund, um irgendwo für 800 Euro im Monat zu lernen, die sie dann zum größten Teil in irgendwelche Benzinkosten investieren, weil es keinen öffentlichen Nahverkehr gibt. Da wäre doch mal eine Möglichkeit. Und das ist eine dieser Sachen, die mich in der ganzen Diskussion nervt. Und deswegen habe ich so ein bisschen gejubelt, als du damit ankamst, mir das vorgeschlagen hast, Jörg. Weil ich dachte, es wird immer über die Kosten des ÖPNV geredet. Es wird immer über die Kosten geredet, die eine vernünftige Infrastruktur hat. Und ich glaube, wir reden viel zu wenig darüber, dass das Infrastruktur ist. Ja. Und was Infrastruktur tut und dass Infrastruktur, wenn sie nicht vernachlässigt wird, Arbeitsplätze schafft, direkt für den Erhalt der Infrastruktur, für die Erschaffung der Infrastruktur, aber auch dadurch, dass sie Arbeitsplätze schafft, die sich dann ansiedeln in der Nähe dieser Infrastruktur.
Ja, das ist richtig.
Und ich glaube, darüber muss viel mehr geredet werden, wenn wir über die Verkehrswende reden. Wir müssen viel mehr darüber reden, dass nicht jeder Joghurtbecher dreimal um die Welt geschickt wird, bevor er bei uns im Supermarkt steht, sondern dass der tatsächlich vielleicht bei uns im Land geschaffen wird, im Bundesland gebaut wird, im Bundesland befüllt wird und im Bundesland verschickt wird in die Supermärkte im Bundesland. Das wäre viel ökologischer, weil natürlich viel weniger Transportkosten anfielen. Das wäre viel inflationsresistenter, weil wir nicht davon abhängig wären, dass irgendwelche Lieferketten funktionieren. Wir haben ja im Augenblick keine Inflation, weil irgendwie die Geldmenge erhöht worden wäre, sondern wir haben Inflation, weil die Lieferungen nicht mehr klappen und dadurch das Warenangebot künstlich verknappt wurde. Das heißt, diese ganzen Probleme, über die wir geredet haben, beispielhaft anhand dessen, was eigentlich der öffentliche Verkehr in den Städten bedeutet und warum der Individualverkehr da nicht unbedingt die bestmögliche Idee ist, das hat ganz viel mit fast allen Problemen zu tun.
Absolut.
In meiner Sicht. Und deswegen war ich sehr dankbar, als der Jörg mit dem Thema ankam, weil ich dachte, können wir mal ein bisschen vom Kleinen ins Große gehen.
Ist ja ein super spannendes Thema, finde ich ja auch. Also,
ja, super spannendes Thema, ja. Ich meine, was wird im Umland von Berlin gebaut für Berlin? Was wird an Nahrungsmitteln produziert im Umland von Berlin für Berlin? Weißt du das? Da werden wahrscheinlich ein paar Biomärkte.
So ist es. Also mir fallen jetzt spontan Biohöfe ein, die ich hier irgendwie in der Gegend kenne. Und es gibt ansonsten ein paar nicht so gut beleumundete Schlacht- und Viehzuchtbetriebe. Ansonsten ist es landwirtschaftlich, ist da nicht so viel her. Es ist viel Raps für Biosprit. Und so, was man so jetzt hier in der direkten Umgebung sieht. Ja, gibt nicht mehr so wahnsinnig viel. Das ist aber auch einfach auch mittlerweile sehr, also wir haben einfach ein Dürreproblem in Brandenburg, ne? Das ist einfach kein Spaß mehr. So, wenn man mit Landwirten oder mit Förstern redet, das ist eine Katastrophe.
Hier in der Gegend auch. Das hat hier seit Wochen nicht mehr geregnet. Irgendwann hat es vor 2 Minuten richtig runtergeschüttet und wir haben uns angeguckt, was ist das denn? Und eben auch nur nach draußen gehen konnten, war es vorbei. Und ich glaube, es ist auch schon wieder 14 Tage her. Es ist absolut verheerend und wir werden die Klimakatastrophe vielleicht noch ein bisschen abdämpfen können, aber verhindern können wir sie ganz sicher nicht mehr. Uns muss mehr einfallen.
Ja.
Und ich glaube, der Individualverkehr hat gezeigt, dass er an die Grenzen kommt, das ist ganz klar. Es ist natürlich auch, und das darf man nie vernachlässigen und man darf nicht blauäugig in so Diskussionen reingehen, dieses Argument von wegen meine Freiheit, das kommt halt gerne und das ist natürlich ein Strohmann-Argument. Das ist wirklich ein Strohmann-Argument, weil es geht ja nicht darum, Dinge zu verbieten. Ich denke wirklich, es geht darum, Städte für Autofahrer erheblich unattraktiver zu machen. Und das müssen die lokalen Politiker einfach begreifen. Und das ist natürlich dann tragisch, wenn man so jemanden wie die Giffey als Bürgermeisterin abbekommt.
Ja, es tut mir auch leid. Ja. Ich war es nicht. Also möchte ich nur mal sagen, ich war es nicht.
Glaube ich dir. Ja. Gut. Aber ja, ich denke, Dennis, fällt dir jetzt noch was ein, was du jetzt loswerden möchtest?
Nee, eigentlich jetzt. Also ich finde, wir haben das sehr, sehr gut beleuchtet hier von allen möglichen Seiten. Ja.
Denk ich auch. Jörg, ja. Hat dir noch was auf dem Herzen?
Nein, ich finde das sehr umfassend und facettenreich betrachtet worden. Sehr schön. Bin auch fühle mich ein bisschen klüger.
So geht es mir auch jedes Mal, nachdem ich mit Wolfgang gesprochen habe.
Ja, klar, natürlich. Ja, ich bin auch jedes Mal klüger, wenn ich aus dem Gespräch rauskomme. das ist ja schön. Das ist der Podcast der klüger werdenden Podcasts.
Sehr gut.
Das sind wir. Wir müssen uns umbenennen.
Ja, das von einem sperrigen Titel zum nächsten, finde ich gut.
Ja, Jörg, vielen, vielen Dank.
Ja, gerne.
Vielen Dank, Jörg.
Vielen Dank für die Einladung.
Gerne mal wieder. Mhm. Ja, und wir sehen uns leider nicht in Köln, weil ich bin in Polen.
Ah ja.
Auf eine Hochzeit. Das heißt, ich mache mir eine gute Zeit. Ich wünsche dir trotzdem viel Spaß.
Dankeschön. Danke.
Ja, auch von mir viel Spaß auf der Gamescom. Das wird dann bestimmt. Ja.
Alles klar. Grüß alle schön von mir. Alles klar. Wir verabschieden uns. Lasst uns ein Like da, kauft uns. Das ist eigentlich Dennis. Dennis kann diesen Text da voran. Dennis, mach du mal den Abspann.
Meine lieben Freunde, ich muss Wolfgangs Job übernehmen, der kann das einfach nicht so gut wie ich.
Ich kann das
nicht. Nein, leider, also muss noch ein bisschen üben hier. Vielen Dank, dass ihr uns bei Steady mit einem Abo unterstützt habt, denn wenn das nicht so wäre, könntet ihr diesen Podcast nicht hören. Bleibt uns gewogen und alle anderen, die vielleicht noch zögern, uns zu unterstützen, tut es ruhig. Ihr gewinnt alles und verliert nichts. Das ist das ist eigentlich eine Win-Win-Situation für alle. In diesem Sinne, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank an Jörg, vielen Dank an Wolfgang und euch allen da draußen noch einen schönen Abend. Bis bald. Auf Wiederhören.
Tschüss. Tschüss.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.